Alte weiße Männer, der Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. Gemeinsam mit ihren Gästen beleuchten sie aktuelle gesellschaftspolitische Themen auf inspirierende und unterhaltsame Weise.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer zweiten Staffel von Zwei alte weiße Männer. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Wir haben es in unserer letzten Folge bereits angekündigt. Mit dem heutigen Beginn der zweiten Staffel gibt es einige Neuerungen. Die wichtigste: in jeder Episode erwartet Sie künftig ein Exklusivinterview mit Fachleuten aus verschiedenen Bereichen sowie mit Menschen, die einschneidende Erfahrungen aus ihrem Leben teilen. Diese Gespräche werden nicht nur tiefe Einblicke in ein wichtiges Themengebiet bieten, sondern auch Grundlage sein für die Diskussion in unseren regulären Folgen.
Ja, und das jeweilige Interview, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, stellen wir Ihnen dann quasi als Zugabe in voller Länge auf unserem Podcast-Kanal zur Verfügung. Und in unserem ersten Extra geht es diesmal um das Thema Rassismus und Ausländerfeindlichkeit. Anlass sind die Nazi-Parolen, die junge Leute kürzlich in einer Sylter Disco gesungen haben. Und wir haben uns darüber mit Ahmed unterhalten im Vorfeld dieser Aufnahme. Und der 25-Jährige ist vor 8 Jahren von der Elfenbeinküste nach Deutschland geflüchtet und lebt seitdem im Raum Würzburg.
Natürlich schauen wir aber auch in Staffel 2 hinter die Schlagzeilen, erläutern Perspektiven, regen zum Nachdenken an und fördern einen konstruktiven Diskurs zu unseren kontroversen Themen.
Ja, und ich würde sagen, dann hören wir doch zunächst mal rein, was Ahmed zu diesen rassistischen Sylter Gesängen gesagt hat, was er empfunden hat.
Also zum ersten Mal, wo ich das gehört habe, erstmal habe ich nicht dran geglaubt, aber tatsächlich war das so, es war wirklich wahr und hat mir wirklich viel zum Nachdenken gebracht, weil ich bin hier, ich habe meinen Beruf, ich habe eine tolle Familie und natürlich wir hören von den Menschen, von den Deutschen, die sind hier willkommen. Von uns muss es sicher sein, wir sind alle gleich, wir hören das überall, erzählen, wir kriegen viel mit. Aber wenn du von heute auf morgen irgendwann mal aufwacht und hörst du, ja, Ausländer raus, das macht natürlich Angst. Das macht natürlich Angst zum Wissen, dass wir natürlich von manchen akzeptiert werden und von manchen nicht. Und natürlich denkst du, ja, was ist ja die Mehrheit, die uns akzeptiert? Und was ist die Mehrheit, die uns nicht akzeptieren? Weil heute, wenn irgendwas geht, es geht jetzt um die Mehrheit. Mhm. Ja? Sogar eine Wahl, natürlich geht da um die Mehrheit.
Genau.
Und wenn das, was wir gehört haben, sich zum Beispiel verbreitet und andere Kinder oder andere Jugendliche hören das und die nehmen das natürlich ernst. Ausländer raus, Ausländer raus. Was sollen Sie sich denken?
Um das vielleicht nochmal einzuordnen und kurz zu beschreiben, auf die Melodie des 20 Jahre alten Partyhits L'Amour Toujours von Gigi D'Agostino haben ausgelassen Feiernde mit ausländerfeindlichen Parolen gesungen. Mit großer Sicherheit sind aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, sage ich erstmal, Michael, geht sicherlich auch nochmal die Frage an dich. Mit Sicherheit haben diese jungen Frauen und Männer, sind die keine Nazis. Sie sind gut gebildet, wissen, was passiert in dieser Gesellschaft. Sie haben etwas von der Welt gesehen. Gemeinhin gelten solche Leute eigentlich als gewappnet gegen dumpfe Denke. Doch die Verachtung für Ausländer macht nicht an den Klassengrenzen Halt, zwischen Unter-, Mittel-, Oberschicht, wie auch immer man das definiert. Es gibt sie im ganzen Volk. Es gibt sie sicher überall in Deutschland. Es gibt kein Regionalthema. Es gibt auch kein Klassenthema. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, ganz an dieser klar Stelle festzuhalten.
Mhm. Also ich würde das zu 100% teilen, was du gesagt hast, Thomas. Macht das Ganze natürlich nicht besser, aber wir müssen auch aufpassen, wenn wir jeden sofort als das Babberl, das schlimme Nazi ankleben, dann verharmlosen wir auch diejenigen, die wirklich Nazis sind. Also ich sag mal, Björn Höcke, das ist ein Nazi mit Nazi-Gedankengut, das er auch versucht, in die Politik zu tragen. Das auf Sylt oder anderswo sind teilweise, ich sag mal, ja, wohlstandsverwahrloste junge Leute, die im Aperolsuff ein Zeug von sich geben, das sie besser für sich behalten hätten, ja. Und von daher gesehen ist es schon wichtig, da aus meiner Sicht auch zu differenzieren, ja.
Es ist ja auch in verschiedensten Regionen Deutschlands vorgekommen. Nicht nur, dass Partys ausgelassen geendet haben und dann zu diesen Vorfällen geführt haben. Es waren tatsächlich auch wohl Fälle dabei, wo bewusst nachgeahmt wurde, um es lächerlich zu machen. Aber da sollte jeder wissen, das kippt sofort in die andere Richtung und das ist überhaupt kein Thema oder auch kein Inhalt, mit dem man irgendetwas in der Form ins Lächerliche ziehen kann. Insofern kann man nur an den Verstand appellieren und sicherlich Alkohol ist noch nie eine Entschuldigung gewesen für dummes Zeug.
Genau. Und was ich als besonders problematisch empfinde, ist, dass das auch Situationen sind, die zeigen, dass das Unsagbare, das früher Unsagbare, mittlerweile aussprechbar wird, in das Vokabular der Mitte drängt und somit den Rahmen des Unsagbaren immer weiter spannt. Die Populisten haben damit angefangen, denken nur an Trump und viele andere, und das dringt in die Mitte der Gesellschaft und das macht auch etwas. Und wir haben es ja auch erlebt, schon vielfach, dass aus Worten auch Taten werden. Also wir sehen, dass zunehmend Übergriffe auf Politiker stattfinden, gerade jetzt vor den Europawahlen. Die Ermordung des Regierungspräsidenten Lübcke in Kassel. Es gibt viele Beispiele. Und das ist das eigentlich Schlimme, dass aus Worten sehr schnell auch Taten werden können und auch aus dumpfbackigen Gesängen.
Es ist das eine, was Worte machen mit Menschen. Du hast es beschrieben, aber es gehört eben auch dazu, so wie Ahmed darauf reagiert hat, was es macht mit Menschen, die in dem Moment adressiert wurden mit diesen
ganz
Sprüchen.
Wichtiger Punkt.
Denn das ist ja, darf man nie vergessen, das sind Menschen, die bei uns leben, die bei uns integriert sind, denn Ahmed ist ja wirklich in dieser Gesellschaft zu Hause und fühlt sich hier in Deutschland tatsächlich zu Hause heute. Aber diese Gesänge oder das, was rund um die AfD passiert, führt natürlich dazu, dass die Menschen sich fragen, sind wir hier tatsächlich willkommen? Und diese Unsicherheit wollen wir doch keinem Menschen zumuten, der in Deutschland lebt, egal wo er geboren ist. Wer hier lebt und rechtmäßig hier ist, der soll sich sicher fühlen und der soll sich wohlfühlen. Das ist unser Versprechen in die Gesellschaft hinein, und zwar an jeden Einzelnen.
Absolut. Ich frage mich manchmal, würden jetzt beispielsweise diese jungen Leute, ob auf Sylt oder anderswo, wo sie zu diesem Lied rassistische Parolen krölen, würden die jemanden wie Ahmed gegenüber sitzen, würden sie noch genauso handeln? Wenn sie sehen, was das unmittelbar mit denjenigen, die sie mit diesem Rassismus ansprechen, macht, egal welche Hautfarbe, egal welches Blut, egal welche Religion, es ist sowas von tief verletzend. Und ich hätte die Hoffnung, dass einige, wenn sie denn bereit wären, sich mit Flüchtlingen, mit Andersseienden zusammensetzten, mit denen ins Gespräch kämen, möglicherweise kein zweites Mal einen solchen Mist krölen würden. Weil mich hat es tief berührt zu sehen, wie beispielsweise auch Ahmed darunter leidet. Und das ist ganz furchtbar. Und natürlich, wir werden noch drauf kommen, müssen wir alle dafür sorgen, dass dieser Rassismus sich nicht noch weiter ausbreitet.
Du sagst das, wir kommen gleich nochmal auf dieses Thema, weil wir ja auch die Erlebnisse von Ahmed in dem Interview nochmal hören, was er bei verschiedenen Gelegenheiten erlebt hat. Vielleicht sollten wir kurz nochmal drauf eingehen. Es wurden ja sehr schnell, und manche haben sich dafür gefeiert, wurde sehr schnell über die Hinterlassenschaften, die Spuren in den Social Media, wurde identifiziert, wer war Teil dieser Veranstaltung oder wer war auf den Bildern zu sehen. Und es gab dann erhebliche Reaktionen, nicht nur Beschimpfungen an der Stelle oder welche Kommentare auch immer, sondern durchaus auch arbeitsrechtliche Konsequenzen. Wie ist das einzuordnen aus deiner Sicht?
Also das eine ist, aus meiner Sicht geht das insofern überhaupt nicht. Man nennt das ja Doxing heutzutage. Da werden Menschen an den Internetpranger gestellt, indem man persönliche Daten von ihnen veröffentlicht, weil man sich aus welchen Gründen auch immer an ihnen rächen will, sie bloßstellen will. Das kann sein, dass die enttäuschte Liebe eine Rolle spielt oder was auch immer. Und dann werden privateste Dinge ins Netz gestellt. Und das ist etwas im Übrigen, was nicht lustig ist. Und vor allen Dingen hat es auch eine strafrechtliche Relevanz, denn dafür kann man eine Gefängnisstrafe sogar bekommen. Ja. Und seit 2021 steht es auch im Strafgesetzbuch als gefährdendes Verbreiten personenbezogener Daten. Und natürlich, ein Unternehmen hat das Recht zu schauen, was machen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie verhalten die sich und verhalten die sich wertekonform im Sinne der Werte des Unternehmens. Und wenn das nicht der Fall ist, kann man darüber nachdenken, wie handle ich als Unternehmen? Aber der sofortige Reflex, wie es ja bei einigen wohl war, dass sie dann rausgeworfen wurden, das halte ich arbeitsrechtlich für, schauen wir mal, was dann die entsprechenden Arbeitsgerichtsverhandlungen auch bringen, für schwierig.
Also ich glaube, das ist in den meisten Fällen eindeutig, dass das keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen unmittelbar zur Folge haben kann. Weil nur wenn ich mich im Namen eines Unternehmens äußere, wenn ich Unternehmenskleidung beispielsweise bei solchen Vorfällen trage oder wenn ich in einer besonderen Rolle bin, wie beispielsweise ein Pressesprecher eines Unternehmens oder ein Journalist, dann habe ich eindeutige Verbote, mich so zu verhalten. In den meisten anderen Fällen nein. Aber natürlich ist es richtig, aus meiner festen Überzeugung, auch aus meiner Erfahrung, dass man mit solchen Vorfällen, mit solchen Mitarbeitern unmittelbar ins Gespräch geht und klar macht, wo man steht und dann auch feststellt, passen die Werte dieses Mitarbeiters mit dem Unternehmen noch zusammen, und dann muss man darüber reden, was das für Konsequenzen hat. Und natürlich eine klare Botschaft der Unternehmensleitung nach innen, ganz wichtig, zu vermitteln, wofür man steht.
Genau.
Und was man auch von den Mitarbeitern einfordert an Werten. Denn Werte können nicht von oben vorgegeben werden, sie können nur von allen im Unternehmen gelebt werden. Und ich glaube, das ist das Eigentliche, die eigentliche Konsequenz für das Arbeitsverhältnis.
Und Werte leben ist ein gutes Stichwort, Thomas. Dazu gehört auch in Unternehmen, Alltagsrassismus nicht zuzulassen. Da, wo er auftaucht, sofort reinzugrätschen und klare Stoppzeichen zu setzen. Und wie stark der Alltagsrassismus verbreitet ist, sehen wir an ganz, ganz vielen Beispielen. Unter anderem hat sich auch Ahmed dazu geäußert. Hören wir doch mal rein.
Von dem Bahnhof Würzburg, da gibt es so einen kleinen Laden, wo man Brot kaufen kann oder Salami, Brot. Wir standen da, wir haben unsere Frühstück gekauft für die Schule. Wir laufen gerade, der Typ, der kommt aus dem Nix, spuck mich einfach an.
Unglaublich.
Der hat mich einfach angespuckt. Also ich war wirklich, ich habe die Nerven bis es da oben gehabt. Gott sei Dank, ich habe einen Kumpel dabei gehabt, der wirklich seine Ruhe behalten kann. Der hat gesagt, das ist nur ein Spuck.
Ja.
Da wäre ich so und ist vorbei. Es passiert nichts. Wäre ich einfach, lass ich mir sein Problem. Wir gehen einfach.
Ja.
Der hat mich wirklich eiskalt einfach angespuckt.
Unglaublich.
Ohne nichts, ohne dass ich irgendwas getan habe. Ohne irgendwas.
Was kann man dazu sagen? Erstmal, ich glaube, eine schreckliche Erfahrung für jemanden, der betroffen ist.
Absolut.
Aber auch ein erschreckendes Bild für alle Menschen, die in dieser Gesellschaft leben und sich für die Menschen interessieren. Dabei zeigen fast alle Studien und Umfragen zum Thema Rassismus in Deutschland aktuell, dass rassistische Einstellungen hierzulande keine Seltenheit sind. Insofern ist das, was Ahmed sagt, auch sicherlich nicht nur eine einzelne Erfahrung.
Ja, die spannende Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist, was können wir dagegen tun? Und da sage ich zunächst einmal, natürlich gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die wir nicht beeinflussen können, wo die Politik gefragt ist, eine bessere Integration vor allen Dingen auch. Denn wenn wir uns mal anschauen, einer der Hauptkritikpunkte lautet ja auch, die Integration der Geflüchteten ist nicht gelungen. Und dagegen kann jeder Einzelne von uns jetzt wenig machen. Aber was wir tun können, ist im Alltag, wie ich es gerade schon im Hinblick auf Unternehmen gesagt habe, Zivilcourage zu zeigen, überall dort, Ahmed hat Situationen geschildert, wo angespuckt worden ist, da darf ich nicht zuschauen, da muss ich einschreiten. Und da, wo es eventuell zu gefährlich ist, dann muss ich die Polizei alarmieren. Aber um Gottes Willen nicht wegschauen.
Für mich das Erschreckende ist, ich glaube, jeden, den man befragen würde, oder fast jeden, den man befragen würde, was hältst du von Artikel 1 unseres Grundgesetzes, nachdem alle Menschen gleich sind, würden, ich glaube, fast alle würden sagen, ja, das ist so. Und das ist wichtig, ein wichtiger Wert unserer Gesellschaft. Mhm. Aber genau in der Situation, wie du sie beschrieben hast oder wie Ahmed sie erlebt hat, ist genau das ja nicht passiert. Und zwar an zwei Stellen. So, zum einen von demjenigen, der Ahmed und viele andere so behandelt hat, abschätzig, abwertend, aber auch von denen, die nicht eingeschritten sind. Du hast es angesprochen. Und insofern ist es, glaube ich, wirklich auf vielen Spuren eine wichtige Aufgabe, gegen Alltagsrassismus vorzugehen, indem man nämlich tatsächlich diejenigen, die sich gegen diese Grundwerte verhalten, dort einzuschreiten mit den Mitteln, wie du wie genannt, aber auch wirklich jeder Einzelne in seiner Welt und in seinen Begegnungen dafür zu sorgen, dass so etwas unterbunden ist und dass das, was aus den Studien, wo wir eben gerade schon waren, hervorkommt, dass nämlich, obwohl es im Grundgesetz anders formuliert ist, immerhin knapp 35% der Befragten sagen, in Deutschland leben zu viele Ausländer, beziehungsweise 53% sagen, wir brauchen eine Obergrenze für Flüchtlinge. Mhm. Dass das tatsächlich auch mit einem Alltagsverständnis, einem Bekenntnis zu Gleichheit und gleichen Rechten für alle auch begegnet wird.
Genau. Man kann ja darüber streiten, ob wir eine Obergrenze brauchen, absolut, ja oder nein. Wir können absolut darüber streiten, wie wollen wir unsere Gesellschaft, wie wollen wir in unserer Gesellschaft mit Menschen umgehen, die zu uns kommen. Aber wir können nicht darüber streiten, ob wir Rassismus dulden oder nicht dulden. Das ist für mich der ganz entscheidende Punkt. In der Sache hart sich auseinandersetzen. Aber Rassismus ist keine Meinung. Rassismus ist gemeingefährlich, weil es Menschen zerstört. Und da hat jeder von uns die Aufgabe, wirklich einzuschreiten. Und die sogenannte schweigende Mehrheit hat ja schon gezeigt, als es darum ging, gegen die AfD aufzustehen und zu protestieren, dass sie gar nicht so schweigend ist. Und genau das wünsche ich mir auch beim Thema Rassismus und Ausländerfeindlichkeit.
Ja, Rassismus gehört nicht in diese Gesellschaft, denn das ist ein eindeutiges Bekenntnis, dass das kein Wert der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland ist. Aber lass uns noch mal auf den dritten Einspieler auch mit von Ahmed kommen oder mit Ahmed. Er hat am Ende auf deine Frage nach den drei Wünschen gegen Alltagsrassismus geantwortet.
Also erste wäre, dass wir, egal welche Herkunft, egal wo man herkommt, egal welche Krankheit, egal welche Behinderung, dass jeder akzeptieren werden, wie der ist. Und zum Zweiten kommt natürlich tolerieren. Weil wenn ich meine tolerieren, wir werden heute zu sagen, wenn irgendwelche Dünkelhäutige irgendwelche missbaut, wir werden alle mit dem Selbstbewusst geschlagen. Aber das heißt, man jeder, der den Schmerz hat, erstmal guckt, dass wir nicht alles gleich sind. Mhm. Und ersparen uns mal tolerieren davon. Und drittens soll das wirklich diese ganze Rassismusgeschichte irgendwann ein Ende haben.
Ja, ich würde sagen, dem ist aus meiner Sicht kaum noch was hinzuzufügen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass wir alle uns an unseren Schopf packen müssen und gegen Rassismus aufstehen müssen und Menschen wie Ahmed auch zu schützen. Ja, und es ist einfach beschämend, wenn man sieht und hört, wie es diesen Menschen, die von Rassismus jeden Tag quasi gepeinigt sind, dabei ergeht, und wir schauen oft nur stumm zu. Das darf nicht weiterhin so sein.
Und das ist eine Angelegenheit aller Menschen, die hier leben. Wir müssen die Integration fördern. Aber ja, wir leben gemeinsam mit diesen, mit allen Menschen, die zu uns kommen, die hier in Deutschland leben, leben wir in einer Wertegemeinschaft. Und die muss man permanent einfordern. Das war der Start unserer zweiten Staffel von Zwei alte weiße Männer. Ich hoffe, dass wir Sie mit unseren Ausschnitten aus dem Extra-Interview und unserer Diskussion wieder gut informiert haben. Wir sind fest davon überzeugt, dass unser Zusammenleben nur dann gelingen kann, wenn es von Respekt, Empathie und Gerechtigkeit geprägt ist, unabhängig von Herkunft und individuellen Merkmalen.
Zwei alte weiße Männer, Thomas kommt wieder in 2 Wochen. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.